Auch von meiner Seite. Es ist schön, hier bei euch zu sein, mit euch zusammen, den König aller Könige, unseren Erlöser Jesus Christus anzubeten. Ich fühle mich zu Hause. Ich glaube, dass Gott hier wohnt, dass seine Herrlichkeit hier ist. Spürst du auch seine Gegenwart? Er ist uns nahe. Gott ist keinem von uns fern. Er ist hier mitten unter uns. Schöne Grüße auch von meiner Familie und auch von unserer Gemeinde in Bielefeld. Es ist gut, sich verbunden zu fühlen und zu wissen mit der Gemeinde Jesu weltweit. Hier im Verbund, hier in der Region, aber auch weltweit. Wir sind Teil der Familie Gottes. Und an diesem Tag kommen Menschen an allen Orten zusammen, um Gott zu begegnen, um ihn anzubeten. Ist das an? Ja? Weiß nicht. So. Doch. Ja, ich muss es nur ein bisschen höher richten, glaube ich. Gut. Advent. Leben in Naherwartung. So möchte ich meine Predigt heute Morgen mal überschreiben. Warten. Advent ist Zeit des Wartens. Advent heißt Ankunft. Warten ist ein Bestandteil unseres Lebens. Wir kommen zusammen und wir warten aufeinander. Wir warten auf den Sonntag. Wir warten vielleicht auf ein Eingreifen Gottes in unserem Leben, da wo Not in unserem Leben ist. Wir warten auf ein Wunder Gottes. Wir warten auf die Erfüllung von Gottes Zusagen in unserem Leben. Kinder warten, dass morgen das erste Türchen aufgeht im Adventskalender oder das erste Päckchen geöffnet werden darf. Warten ist ein Bestandteil unseres Lebens. Advent heißt Ankunft. Welche Ankunft? Worauf warten wir? Warten wir auf Weihnachten? Auf Plätzchen, auf ein Familienfest oder ist da mehr dahinter? Ich möchte an die Zeit des Wartens erinnern, als das Volk Israel über Jahrhunderte gewartet hat, dass der verheißene Messias, der Erlöser, kommt. Und wir können hier beim Propheten Jesaja ungefähr 800 Jahre vor der Ankunft Jesu schon lesen, dass Jesaja diese Ankunft in einer Schau gesehen hat, erwartet und herbeigesehnt hat. In Jesaja Kapitel 7, Vers 14 lesen wir, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Jesaja hat das schon im Geist gesehen und er ruft dem Volk zu und sagt, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und sein Name wird Immanuel sein. Was bedeutet, Gott ist mit uns. Durch Jesus kommt Gott in unsere Welt und ist uns ganz, ganz nahe. Und dann lesen wir in Kapitel 9, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Hier sieht Jesaja schon das Kommen, dass das Volk dieses Licht Gottes, was in der Dunkelheit scheint, erblickt. Dass Rettung naht. Und wenn wir dann in Vers 5 im selben Kapitel lesen, dann steht hier, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids. Und in seinem Reich wird und sein Reich wird endlos sein. Hier sieht er das schon geschehen. Ne? Ein Kind ist geboren, ein Sohn ist geschenkt Auf seinen Schultern liegt die Herrschaft. Und dann gibt er dem viele Namen. Gott hat viele Namen. Gott kann man nicht mit einem Namen beschreiben. Er ist mehr, als ein Wort es beschreiben könnte. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Bei ihm ist Rat, Weisheit. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und er regiert. Amen. Und so waren über Jahrhunderte Menschen da und die haben gewartet auf die Erfüllung dieser Verheißung. Zwischen Zusage und Erfüllung vergeht eine Zeit, die Zeit des Wartens. Hier sind also 800 Jahre vergangen. Und das Volk Gottes hat gewartet. Wann kommt der verheißene Messias? Wann kommt der Erlöser, Jesus? Und als er dann kam, haben viele ihn nicht erkannt. Im Johannes Kapitel 1 können wir lesen, ab Vers 10, doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Die meisten Menschen haben ihn nicht erkannt in der damaligen Zeit. Und auch heute gibt es noch so viele Menschen, die ihn nicht erkannt haben. Weil er vielleicht so ganz anders gekommen ist, als Menschen ihn erwartet hätten. Er ist nicht in der Herrlichkeit vom Himmel herabgekommen, mit Herrschaft, sondern in einem Stall, als ein kleines Baby. Er ist Mensch geworden, zugänglich für alle Menschen, für Arm und Reich und Groß und Klein. Gott ist oft so anders, als wir uns das vorstellen. Und manchmal verpassen wir die Erfüllung der Zusagen Gottes in unser Leben, weil wir ihn anders erwarten. Möge Gott uns Herzen geben, die weit offen sind. Es gab einen Menschen in dieser Zeit, der die Ankunft Jesu sehnlichst erwartet hat und sein Warten hat sich gelohnt. Das war Simeon. Lass uns mal hineinhören und spüren, mit welchem Herzen Simeon Jesus, den Erlöser, erwartet hat. Das ist Lukas Kapitel 2. Und ich lese hier Verse 25 bis 34, so einen ganzen Abschnitt. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, dass Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihr Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Könnt ihr danach spüren? Simeon, ein Mann Gottes, er war gottesfürchtig, er kannte die Verheißungen, die Zusagen Gottes, er kannte auch die Zeitpunkte Gottes und er spürte, es ist nicht mehr weit. Noch zu meinen Lebzeiten werde ich den Erlöser sehen. Diese Zusage hatte er von Gott bekommen. Und dann steht hier, er wartete sehnsüchtig. Und er war geleitet vom Heiligen Geist. Und an diesem bestimmten Tag, am achten Tag nach der Geburt Jesu, als Jesus in den Tempel gebracht wurde, kam Simeon dahin. Und er sah ihn und es stand nicht auf seine Stirn, dass er Jesus, der Messias ist, sondern er spürte in seinem Geist, dieser ist es, der verheißene Messias, der Erlöser, der die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt und der seinem Volk Erlösung bringt. Und Simeon hat das schon auch kommen sehen durch den Geist. Es werden viele da sein, die ihn ablehnen. Und doch wird er die größte Freude sein für die, die ihn annehmen. Amen. Die Erlösung ist seit 2000 Jahren da. Und es ist Freude, wenn wir ihn kennenlernen durften, wenn wir ihn angenommen haben. Denen, die ihn angenommen haben, gab er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, die Würde, die Ehre, sein Kind zu sein. Bist du ein Kind Gottes? Hast du Jesus als deinen Erlöser angenommen? Dann ist das die höchste Freude, die es geben kann. Dann lebst du nicht mehr in Vergänglichkeit von Raum und Zeit und Dunkelheit, Orientierungslosigkeit, sondern du weißt, das, was jetzt dich umgibt und all die Herausforderungen, sind zeitlich. Und du wirst ewig bei Gott sein. Und schon jetzt ist er da, ist er dir nahe und leitet dich und steht dir bei. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wenn wir Jesus angenommen haben, dann wohnt er durch seinen Geist in uns und sein Königreich breitet sich aus. Er ist da mit seinem Rat, mit seiner Weisheit. Er ist da mit seinem Frieden, auch mitten im Sturm. Er ist da mit seiner heilenden Hand, mit seiner wohltuenden Gegenwart und er heilt unsere Seele und unseren Körper. Er ist da für uns. Amen. Aber nicht automatisch einfach für alle. Er ist für alle da, aber nicht alle erleben das, nicht alle erfassen das. Er bietet sich an. Hier bin ich. Für dich. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht orientierungslos in der Dunkelheit tappt, sondern der an ihn glaubt, gerettet wird, ewiges Leben hat. Amen. Wir leben jetzt auch in einer Zeit des Wartens. Auf Jesus, den Erlöser, brauchen wir nicht mehr zu warten. Er ist da. Die Erlösung ist für uns da. Wir warten auf Jesu Wiederkunft. Er kommt wieder. Und in Titus Kapitel 2 wird so ein Bogen gespannt von der Erlösung, die durch das erste Kommen Jesu in diese Welt gekommen ist, uns geschenkt wurde, und der Wiederkunft Jesu, wo wir endgültig erlöst sein werden. Ich lese ab Vers 11 und bis Vers 13. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Jesus ist erschienen. Die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen da. Und diese Gnade Gottes, sie erzieht uns, sie verändert uns, sie verwandelt uns, sodass wir ein Leben mit Gott leben, sodass wir den Leidenschaften, den Begierden dieser Welt, dem sündigen Weltlauf den Rücken kehren und sagen, was ich jetzt lebe, das lebe ich für ihn. Diese Erwartung, Jesus kommt wieder, bringt auch eine Heiligung in uns hervor. Wir bereiten uns vor, Jesus kommt wieder. Und wir werden dabei sein. Wir sehnen diesen Tag herbei. Und dann steht hier geschrieben, denn wir warten auf dieses wunderbare Ereignis, wenn Jesus nun in seine Herrlichkeit kommt. Er kam als ein Baby in einem Stall. Er wurde Mensch. Er hat uns Erlösung gebracht. Jetzt kommt er wieder in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht. Er kommt und er wird auch die ganze Welt richten. Und richten ist für die Kinder Gottes, für die, die zu ihm gehören, etwas Wunderbares. Weil er wird alles das, was kaputt ist, alles, was zerbrochen ist, er wird es wieder richten. Er wird es in Ordnung bringen. Er wird uns zu sich nehmen. Leid, Schmerz, Krankheit, Not, Verzweiflung, all das wird vorbei sein, weil Gott es richten wird. Für die, die ihn abgelehnt haben, wird das entsprechende Urteil sein, dass sie eben nicht bei ihm in der Herrlichkeit sein werden, weil sie ihn abgelehnt haben. Und so spüre ich so auch in dieser Adventszeit, wie Gott um unsere Herzen wirbt, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir seiner Liebe glauben, dass wir seiner Gnade Vertrauen schenken, dass wir erkennen, wie sehr wir auf Gottes Gnade auch angewiesen sind. Die ersten Christen lebten in dieser Naherwartung, der Herr kommt bald wieder. Paulus war überzeugt davon, es könnte zu seinen Lebzeiten geschehen. Die ersten Christen haben sich gegrüßt mit dem Wort Maranatha. Der Herr kommt bald. Und Gott will uns das neu schenken. Ja, diese Sehnsucht nach seiner Ankunft. Dass wir in der Naherwartung leben. Der Herr kommt bald wieder. Auf unterschiedliche Art und Weise. Es kann sehr wohl sein, dass der Herr jetzt in diesem Augenblick kommt. Und vom Himmel auf eine Wolke, wie er den Himmel entrückt wurde, so wird er wiederkommen. Und die, die zu ihm gehören, werden ewig bei ihm sein. Es kann aber auch sein, dass es noch dauert. Es ist Gottes Gnade, die er uns schenkt. Er verzögert nicht, er will kommen, sondern er gibt uns diese Zeit der Gnade, die wir auch ausnutzen sollen. Mit Jesus ist das Reich Gottes gekommen. Ich glaube, dass uns als Christen allgemein gesprochen so diese Erwartung der Wiederkunft Jesu irgendwie gerade im Westen verloren gegangen ist. Es gab Zeiten, wo die Wiederkunft Jesu öfter und stärker und überzeugter gepredigt wurde. Es ist aber wichtig, dass wir uns nicht mit dem Diesseitigen abfinden, sondern dass wir an diesem Glaubensbekenntnis festhalten, der Herr kommt wieder. Es gehört zu unserem Glaubensbekenntnis und auch gerade bei uns als Foursquare-Bewegung ist es sogar ein Symbol in unserem Logo. Wir glauben an Jesus, den Retter, das Kreuz. Wir glauben an Jesus, den Heiler. Das ist der Kelch. Wir glauben an Jesus, der mit der Kraft des Heiligen Geistes uns erfüllt. Das ist die Taube. Und wir glauben an Jesus, den wiederkehrenden König. Das ist die Krone. Und es ist wichtig, dass wir das neu ergreifen für uns. Jesus ist der König und er kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Und das ist so wunderbar, dass er wiederkommt. In Offenbarung, Kapitel 21, können wir lesen, was dann sein wird, wenn er kommt. Ich lese hier ab Vers 3, Offenbarung 21, ab Vers 3. Hier sieht Johannes in einer prophetischen Schau, was kommen wird und wie es sein wird. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt wird mit ihrem ganzen Unheil für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Das Kennzeichen wird sein: Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er will unser Gott sein. Wir sollen sein Volk sein und er will bei uns wohnen. Schon jetzt in dieser Zeit. Und die Vollendung wird sein, wenn das Ganze nicht mehr umkämpft ist, wenn wir nicht mehr in diesem Kampf stehen, immer wieder zwischen Licht und Finsternis, sondern wo wir ewig bei ihm sein werden. Aber schon jetzt, Jesus ist gekommen, der Erlöser ist da. Er kommt fortwährend und er ist heute hier mitten unter uns. Er kommt in unsere Welt hinein, er kommt fortwährend mit seiner Gegenwart. Er will fortwährend unser Gott sein, bei uns wohnen. Und wir sollen sein Volk sein. Dazu sind wir geschaffen. Und er kommt wieder, wenn die Vollendung der Zeit da sein wird und wir werden ewig bei ihm sein. Also Ankunft ist eine Sache der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Amen. Gott möchte uns das neu wirklich bewusst machen. Leben in dieser Naherwartung. Und der letzte Punkt meiner Botschaft ist: Wie wird er denn wiederkommen und wie können wir in dieser Endzeit leben, mit dieser Naherwartung leben? Da hat Gott uns einiges zu gesagt. Jesus Christus spricht darüber in dem Matthäus-Evangelium. Und ich nehme einfach nur ein paar Ausschnitte. Da wurde Jesus gefragt, Matthäus 24, Vers 3. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs, seine Jünger kamen zu ihm und fragten: Wann wird all das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Und Jesus ist dieser Frage nicht ausgewichen, er ist darauf eingegangen und er hat geantwortet. Ich lese jetzt einfach nur so ein paar Kennzeichen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Brechen überall Kriege aus? Wir dürfen so dankbar sein, dass unser Land so viele Jahrzehnte schon ohne Krieg lebt. Aber wir kriegen das doch mit weltweit. Überall brechen Kriege aus. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben. Hungersnöte. Und das ist erst der Anfang. Verfolgung wird kommen und Menschen werden umgebracht werden um Jesu Willen. Ich denke, vor ein, zwei Sonntagen hattet ihr hier Open Doors und habt gehört, wie weltweit die Verfolgung zunimmt. Viele werden sich von mir abwenden. Auch das passiert. Viele Menschen wenden sich von Gott ab. Falsche Propheten werden auftreten. Die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und es passiert eine Zuspitzung von Finsternis, vom Bösen in dieser Welt und gleichzeitig leuchtet das Licht umso heller. Und dann lesen wir in Vers 14: Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Das Evangelium wird gepredigt in der ganzen Welt wie nie zuvor. Auf unterschiedlichen Wegen, durch moderne Medien, durch Fernsehen und Radio und so weiter. Es gibt kaum noch einen Fleck auf der Erde, wo man das Evangelium nicht hören kann. Nicht immer durch Botschafter vor Ort, oft eben durch Radio und Fernseher und so weiter. Aber das Evangelium wird gepredigt, immer mehr. Und wie gesagt, es ist da eine Zuspitzung, beides, ne? Kriege, Das Böse nimmt überhand, Krankheiten, Not, Verfolgung, und gleichzeitig wird das Evangelium gepredigt. Und es kommt beides so zu einem Höhepunkt, und dann wird das Ende kommen. Wie wird es kommen? In Vers 30, 31 können wir lesen, sie werden sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Er wird seine Engel mit lautem Posaunenschall vorausschicken, und sie werden seine Auserwählten von den Enden der Welt sammeln. Jesus wird auf einer Wolke wiederkommen, für alle Menschen zu sehen. Und er sendet die Engel, die mit dem Posaunenschall der Ankunft vorausgehen und die Ankunft ankündigen. Und ich glaube, dass die Engel schon längst in die Posaunen blasen. Dass Gott ruft und dass Menschen spüren, dass Gott ruft. Ich persönlich erlebe das gleichzeitig. Ich erlebe auf der einen Seite, wie Menschen vom Glauben abfallen. Aber ich erlebe auch, wie Menschen von Gott gerufen werden und zum Glauben kommen. Und das passiert ganz besonders zur Zeit unter Moslems, auch in unserem Land. Im Flüchtlingswohnheim, in dem wir dienen in Bielefeld, Moslems kommen zum Glauben. Gott ruft, und da erschallt ein Weckruf Gottes. Gott erweckt uns. Und mein Gebet ist immer wieder: Herr, schenk uns eine Erweckung der Herzen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Endzeit leben. Und ja, dann wird uns hier weiter gesagt, wie wir denn in dieser Endzeit leben können und sollen. Da ist die Rede von den 10 Jungfrauen, da ist die Rede von den Hausverwalter, dem die Güter Gottes anvertraut werden, und wir werden immer wieder ermutigt, wachsam zu sein, in dieser Naherwartung zu leben. Und dann lesen wir in Kapitel 25, ab Vers 31, einen Abschnitt, der sehr aussagekräftig ist. Da ist das Endgericht beschrieben, und da werden wir sehen, nach welchen Kriterien Gott denn bewertet. Hier lesen wir ab Vers 31. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen, und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Das ist eine bildliche Rede, ja? Dann wird der König zu denen, die auf seiner rechten Seite, sagen: Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir ganz Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen: Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann wird es weitergehen, und er wird zu denen sprechen, die zu seiner Linken sind, und wird sagen: Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht besucht. Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht, und so weiter. Und sie werden sagen: Herr, wann war das denn? Wir können uns nicht daran erinnern. Und er wird zu ihnen sagen, ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Christsein ist so ganz, ganz praktisch. Wenn die Liebe Gottes unser Herz erreicht hat, wenn wir in dieser Erwartung leben, Jesus kommt wieder, dann ändert das unser Leben. Dann leben wir nicht mehr selbstsüchtig in unserer kleinen Welt. Dann dreht sich nicht mehr alles um uns, sondern dann haben wir dieses Herzensverlangen, dass viele Menschen ihn kennenlernen. Und zwar ganz, ganz praktisch. Jetzt am Freitag haben unsere Teenager und Jugendlichen Plätzchen gebacken, um nächste Woche ins Flüchtlingswohnheim nebenan zu gehen und ihnen Plätzchen zu geben. Und da, wo Gott eine Herzenstür öffnet, auch für die Menschen zu beten und ihnen den Segen Gottes zuzusprechen und sie herzlich willkommen zu heißen in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt. Das ist ganz, ganz praktisch, wenn wir die Liebe Gottes zu den Menschen bringen, wenn wir das Evangelium predigen. Ganz praktisch. Und wenn sein soll, auch die Worte dazu benutzen, aber in erster Linie durch die Liebe, ganz, ganz praktisch Menschen dienen. Es gibt so viele Menschen in dieser Stadt, Reda-Wiedenbrück, in unserem Land gibt es so viele Menschen, die einsam sind. Für die Advent und Weihnachten eigentlich eine schlimme Zeit ist, weil sie eben nicht Familie haben oder zerbrochene Familienbeziehungen haben, weil sie einsam sind. Möge Gott unsere Herzen bewegen, dass wir kreativ werden, dass wir praktisch werden. Da, wo Gott uns Begegnungen schenkt, dass wir nicht im Kaufrausch unsere Geschäfte erledigen, sondern dass wir göttliche Momente wahrnehmen, Begegnungen, die Gott uns schenkt, dass wir den Menschen in die Augen schauen, dass wir den Menschen zusprechen, Gott hat dich so sehr lieb, er hat Jesus für dich gegeben, in ihm ist Vergebung, er ist dein Helfer. Darf ich für dich beten? Dass wir Menschen in unsere Häuser einladen, dass wir sie einladen, mit uns dieses Fest der Liebe Gottes zu feiern. Das muss ganz, ganz praktisch werden. So sieht ein Leben in Naherwartung aus. Das ist praktisch. So wie die Kinder sich jeden Tag freuen, also unsere Kinder, die freuen sich auf morgen mehr als auf heute, weil morgen ist der 1. Dezember. Und da werden die ersten Bäckchen ausgepackt und die Türchen geöffnet. Mögen so die Herzen unseres Herzens offen sein für Gott und für die Menschen. Das wünsche ich mir so sehr. Ich möchte gerne beten, dass es praktisch wird in unserem Leben. Liebe finde